Ja, heute soll das Thema sein, Gott regiert, aber die Menschen haben Verantwortung. Wie ihr wisst, haben wir ja schon bald hier in Brandenburg Wahlen. Manche Geschwister denken, es kommt, wie es kommen soll, folglich bleiben wir passiv und warten ab, was passiert. Setzen zurück und beobachten. Schließlich sei das ja nicht unsere Aufgabe, dies zu beeinflussen. Letztendlich kommt es doch so, wie es Gott will. Ist so eine Haltung richtig? Es klingt sehr geistlich, aber es ist doch grundlegend falsch. Bedenke, ja, wir haben eine Demokratie, wo wir Möglichkeiten haben, der Mitwirkung. Aber auch selbst wenn das nicht so wäre, ja, wie in der Königszeit, hatten die Menschen auch eine Verantwortung. Ja. Es stimmt zwar, dass Gott der Herr der Herren ist und nichts außer seiner Kontrolle entgeht. Er kommt immer zu seinem Ziel. Das ist keine Frage. Ja. Gott ist der Herr der Geschichte. Jawohl. Aber dennoch stellt er uns Menschen und besonders auch uns als gläubige Kinder Gottes ja vor ein verantwortungsvolles Verhalten. Jeder von uns wird beurteilt, wie er gelebt und gehandelt hat. Gott entgeht nichts. Wir sind unserem eigenen Schicksal nicht hilflos überlassen. Nein, Gott will auch mit unserem Handeln rechnen. Im Urlaub, da haben wir hier vom Eberhard Heise das Buch gelesen, Durchs Rote Meer und andere Wüsten. Er war Diakon der Evangelischen Landeskirche. Zu DDR-Zeiten hat er ja dann Sachsen und auch hier Brandenburg und hat er überall den Glauben gelebt und viele Anfeindungen bekommen. Hatte sich um Soldaten gekümmert, der Wehrmacht, seelsorgerlich betreut und viele interessante Dinge. Er schrieb, wohlgemerkt 1981, in der DDR damals, er schrieb da die folgenden Zeile: Wenn wir Ungerechtigkeit in unserem Land ohne Furcht beim Namen nennen, geschieht ein wesentlicher Dienst für die Gerechtigkeit. Und dann weiter. Die Tatsache, dass die Ungerechtigkeit im Dritten Reich noch ganz andere Ausmaße hatte, sollte uns nicht daran hindern, Verbrechen in unserem Land beim Namen zu nennen. Wir stehen als Kirche in der Gefahr, aus taktischen Gründen zu schweigen und damit schuldig zu werden. Das schrieb er 1981. Ja, da dachte ich, wie wir das gelesen haben, vieles auch parallel an unsere Zeit heute. Wie wurde auch während der Corona-Zeit mir von vielen Geschwistern vorgeworfen, dass ich das erlebte Unrecht in dieser verrückten Corona-Zeit, ja, dass ich damit doch keine Parallelen zum Dritten Reich hier aufzeigen dürfe. Das sei ja doch schlimmer gewesen. Das habe ich auch nie angezweifelt, dass es noch schlimmer war. Ja. Aber hier der Bruder Heise hat es damals wirklich richtig auf den Punkt gebracht. Auch Unrecht, auch wenn es nicht ganz so großes Unrecht ist und durchaus andere gibt, die noch größeres Unrecht tun, ja, aber müssen wir auch in unserer Gegenwart, in der wir leben, auch das Unrecht, was Unrecht ist, auch durchaus beim Namen nennen. Ja. Ich möchte heute aufzeigen, wie Gott in der Zeit von Israel seine Propheten beauftragt hat, um Unrecht in der Politik der Könige Israels auch beim Namen zu nennen. Doch der letzte, der regierende Richter Samuel, noch vor der Königszeit, ja, der Prophet Samuel, der sollte ja dann den Israel einen Wunschkönig einsetzen. Und was sagte Samuel damals zu seinem Volk? Ja, er, der ja als Richter eingesetzt war, von Gott bestimmt, und mit ihm ging dann die Richterzeit zu Ende. Ja. Er sagte über sich: Hier stehe ich, das ist in 1. Samuel Kapitel 12, Vers 3, da sagte er: Hier stehe ich, nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will es euch zurückgeben. Also Samuel sagte, die Söhne der Israeliten werden zum, oder er sagte, er hat sich nicht an dem Volk Israel bereichert, obwohl er der oberste Richter war. Ja? Er hatte für Gesetz und Gerechtigkeit gesorgt in Israel. Aber letztendlich waren die Israeliten selber verantwortlich für ihr Tun. Aber er war trotzdem derjenige, der gerichtet hatte. Sagt er, jetzt, wo bevor der neue König eingesetzt wurde, war auf Wunsch des Volkes, ja, habe ich mich am Volk Israel bereichert? Er sagt, ja, ich war unbestechlich. Hatte jemand das anders empfunden? Habe ich mich bestechen lassen, was mir jetzt nicht bewusst ist? Dann sagt es mir. Er räumte ein, dass er möglicherweise auch Fehler begangen haben könnte, die bereinigt werden sollten. Ja. Das war der Samuel, der als Richter. Ja. Ja, welch ein demütiger Herrscher über in Israel. Ja. Aber sie wollten dann die Regierungsform ändern in Israel. Sie wollten, das Volk Israel wollte einen König haben und eine Struktur haben, so wie die Völker in ihrer umliegenden Umgebung. Und Samuel beschrieb dem Volk Israel die negativen Auswirkungen seiner einer Königsherrschaft, die das bringen würde, wenn Israel einen König wirklich will. Er sagte in 1. Samuel 8, Vers 10 bis 18, führte er auf, einmal: Die Söhne der Israeliten werden zum Militärdienst gezwungen werden. Dann zweitens, sie müssen für den König arbeiten. Dann drittens, sie müssen die besten Äcker, Weinberge, Ölgärten dem König abgeben. Und der König wird Steuern erheben und sie belasten mit Abgaben. Aber trotz all dieser Warnungen, die Samuel ihnen gab, hielten sie daran fest, einen König haben zu wollen. Bei der Einsetzung des ersten Königs Sauls machte Samuel jedoch auch deutlich, dass der König Saul unter Gott steht. Er durfte sich nicht über die Gebote Gottes erheben. Und die ganze Geschichte der Könige Israel sehen wir, wie es Könige gab, die gottesfürchtig waren und im Bewusstsein regierten, dass über ihnen Gott steht, von dem sie die Autorität über das Volk Gottes bekamen, um verantwortlich nach seinen Geboten dieses Volk zu regieren. Solche Könige gab es. Aber leider gab es auch sehr viele Könige, die sich über Gott erhoben und somit Israel ins Verderben führten. Aber was sehen wir? Gott schickte jedoch immer wieder Propheten, um diese Könige, diese schlechten Könige, wieder zur Umkehr, zur Korrektur ihres falschen Weges zu bewegen. Ja. Ja. Deswegen, es ist kein Automatismus, Gott regiert, aber Gott möchte auch die Menschen gebrauchen, für ihn einzustehen. Ich möchte kurz sechs Könige uns vor Augen führen, was sie gemacht haben und was, wie Gott dann eingegriffen hat. Zuerst fangen wir an mit dem ersten König Saul, wie schon erwähnt, der regierte von 1096 bis 1056 vor Christus. Also bereits kurz nachdem Gott dann diesen König Saul bestimmt hatte, handelte dieser bereits eigenmächtig, ohne auf Gottes Handeln zu warten. Und das sehen wir in 1. Samuel 13 bereits. Er wartete nicht auf Samuel, der vor dem Kampf gegen die Philister noch ein Brandopfer bringen sollte. Ja. Samuel als Prophet Gottes war dazu berechtigt. Er sollte auf ihn warten, er nicht. Ja. Saul ließ sich seinem Handeln vom Volk beeinflussen, welches er ungeduldig wurde. Samuel brauchte er mehr Zeit wie gedacht. Und das Volk Israel begann langsam auseinanderzugehen. Ja, du willst unser König Saul sein? Ja, es passiert ja gar nichts und ja, dann können wir wieder weggehen. Und so hatte dann Saul ja taktisch überlegt, Mensch, dann fange ich jetzt schon mal an. Als er dann vom Samuel zurechtgewiesen wurde, entschuldigte er sich mit einer frommen Ausrede. In 1. Samuel 13, Vers 12 sagte er, da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte Brandopfer. Also er hatte eine Ausrede, dass er eben da ungeduldig wurde und in dieser Zeit nicht auf den Herrn vertraute, wie er als König aus dem Land Israel eigentlich tun sollte. Da wagte ich es. Aber das war nicht seine Aufgabe. Hier bereits kündigt Samuel ihm an, dass sein Königtum von seiner Familie ihm wieder weichen würde. Nachdem Saul das Gericht Gottes an Amalek nicht ordnungsgemäß ausrichtete, wie Gott es ihm geboten hat, wurde er auf sein Vergehen von Samuel hingewiesen. Aber er hatte zur Ausrede, dass es der Wille des Volkes gewesen sei und sie angeblich nicht auf ihn hörten. Saul verpackte sein Fehlverhalten noch fromm. Er wollte mit der Beute Gott opfern. War dann in 1. Samuel 15 dann. Ja. Samuel sagte ihm jedoch, dann Gehorsam ist besser als Opfer. So merken wir, wie dieser König mehr beeinflusst wurde von einer ungeistlichen Haltung des Volkes Israels als vom Vertrauen zum lebendigen Gott. Und was wir bei Saul sehr gut sehen können, wenn man sein Leben betrachtet, ist, dass er in diesen Reaktionen immer deutlich wird, dass er selbst als König stolz war. Ja, ich habe gesündigt. Jawohl, er bekannte, er sah das durchaus ein, dass Samuel ihn zurechtwies. Aber jetzt komm mal ein bisschen runter, jetzt mach mich doch vor dem Volk groß. Ja. Sprüche 16, Vers 18 heißt es, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Das wurde leider, dieser Stolz wurde leider bei dem Saul sichtbar. Kommen wir nun zu dem König, der ein sehr gutes Beispiel war, David. Sein Nachfolger, 1011 bis 971 vor Christus. Über diesen König David wird berichtet, dass er ein Mann Gottes, ja, nach dem, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Mehrfach. Das könnt ihr immer wieder in der Bibel lesen. Was war der Unterschied? David war auch ein fehlerhafter König, beschreibt uns die Bibel. Er beging Ehebruch und dann, um diesen Ehebruch zu vertuschen, beging er einen verdeckten Auftragsmord. Aber David verließ sich zu aber David ließ sich zurechtbringen, als der Prophet Nathan ihm die Schuld aufzeigte. Tat er echte Buße. 2. Samuel Kapitel 12. Ja. Und letztendlich können wir das noch lesen im Psalm 51, wie er da Buße tut. Die ganze Psalm, der Bußpsalm Davids. Ja. Er bekannte es. Anders wie Saul. Ja, komm, ich habe gesündigt. Behalten wir das mal unter uns. Er bekannte es auch öffentlich. Ich habe gesündigt vor dem lebendigen Gott. Erkannte, dass er eigentlich nicht mehr würdig war, König noch weiterhin zu sein. Gott war ihm gnädig und er bekam die Sünde, die Schuld erlassen. Allerdings müssen wir auch bei David feststellen, dass diese Schuld, dass Sünde, seine Sünde zwar vergeben wurde, ohne Frage, aber Folgen blieben trotzdem. Ja. Zuerst starb sein Sohn, das Baby hier, von der Batzeba kam. Und dann sehen wir in der zweiten Hälfte seiner Regierungszeit, die war getrübt. Schandtat seines eigenen Sohnes Amons an Absaloms Schwester führte zur Rache Absaloms, Intrigen in der eigenen Familie, Absaloms Aufstand gegen ihn. David musste sogar fliehen vor seinem eigenen Sohn. Ja. Also die zweite Hälfte seiner Regierungszeit war nicht mehr ganz so getrübt. Ja, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Ja. Und was er heimlich getan hat, haben seine Söhne öffentlich dann getan. Ja. Trotzdem wird David uns als Mann des Herzens Gottes vor Augen geführt. Und Gott hatte dennoch Wohlgefallen an ihn und war ihm gnädig. Kommen wir zum dritten Beispiel. Der König Salomo, sein Sohn, 971 bis 931 vor Christus. Er war ein sehr weiser und reicher König. Er baute den ersten Tempel Gottes in Jerusalem. Er baute ein prachtvolles Könighaus. Er wird beschrieben als ein weiser und kluger Baumeister. Ja. Die Welt kam zu ihm, um ihn zu bewundern. Und so kam in 1. Könige 10, Vers 9, da sehen wir, da kam die Königin aus Saba zu ihm, aus Afrika da, und aus Äthiopien wahrscheinlich da, so in der Ecke. Und diese sagte, gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf dem Thron Israel gesetzt hat, weil der Herr Israels lieb hat, ewiglich hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und dann beschenkte sie ihn reichlich. Also, er hatte eine unheimlich gute Reputation in der ganzen zivilen Welt damals. Als er jedoch alt wurde, neigten seine ausländischen Frauen sein Herz. Er ging eher an Ehen ein mit der Königin, mit des Pharaos, mit der Tochter des Pharaos, mit den Töchtern der Königin der Moabiter, Edomiter, Ammon und der Hethiter. Also er verheiratete sich mit allen Politikern der ganzen umliegenden Länder.
Ja.
Er hatte ein Riesenhandelsnetz aufgebaut, das größte in der damaligen Zeit und das bedeutendste, ja, bis von Ägypten bis nach Euphrat-Tigris, war alles unter seiner Herrschaftsbereich oder wo er Handel trieb. Ja. Ja. Und ja, das sieht man zwar auch an der Politik der Vielweiberfrei. Oder er nahm die Frauen der anderen. Ich meine, das kennt man hier in Europa auch, ja. Wie sich das eine Königshaus mit dem anderen verheiratete um politischen Machterfolg. Ja. Das ist noch gar nicht mal so lange die Geschichte her, ja, auch hier in Europa. Gell. Englische Königshaus mit dem Französischen oder wie auch immer. Dass man die Geschichtslehrer nochmal fragen, oder wie das alles so war. Aber genau so war das. Es war, Salomo dachte taktisch klug, dann war alles ein Riesenfriedensreich, aber hatte diese große Gefahr, dass er damit auch die fremden Götter nach Israel holte. Und dann, als er in Kapitel 11, Vers 4 heißt es, und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Götter zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinen Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Hier sehen wir, Salomos Politik war, ja, oder scheiterte eigentlich, ja. Ja, Salomo teilte Israel in 12 Distrikte auf, die ihm dann einen Monat lang die nötigen Abgaben für seinen Königsbedarf abdecken mussten. Nur das Gebiet des Stammes Judas, wo ja der Tempel und seine Residenz befand, wurden ausgenommen. Dadurch hatte das Nordreich schon zu Salomos Zeiten höhere Steuerabgaben als das Südreich, was dann letztendlich zur Teilung des Reiches führte. Zu Salomos Zeit wurde das einfache Volk in Israel nicht gehindert, dem Gott Israel zu dienen. Der Tempel war da, sie konnten dem lebendigen Gott dienen. Das war alles möglich. Aber es wurden nun neue Möglichkeiten, und die von der Obrigkeit, also von ihm toleriert wurden, vorgelebt. Eben neben diesem Tempel Gottes konnten auch die Aschera und sonst wem die Götter der Nachbarvölker verehrt werden in Jerusalem. Und das meint es hier, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinen Gott, war. Ja. Er glaubte immer noch an den lebendigen Gott. Aber um die Gunst seiner Frauen weiterhin beizubehalten, hat er eben auch mal ihren Gottesdienst besucht, hat sich auch an ihren Götzendienst erfreut. So war sein politisches Handeln durchaus nachvollziehbar, aber es war nicht Gottes Wille. Hier war sein Herz nicht mehr wie das Herz seines Vaters. Er war nur noch mit geteiltem Herzen bei Gott. Manchmal denken wir, wie primitiv solchen Göttern zu dienen. Doch wie ist das heute? Es gibt Politiker, die den Islam huldigen, oder die der allumfassenden Klimareligion oder dem Buddhismus huldigen. Ja? Das ist auch eine Art Götzendienst. Ja? Wir müssen alles tun, nur um die Mutter Erde zu retten. Ja? Ja, und wer nicht daran glaubt, der ist ein Ketzer. Das ist eindeutig religiöse Züge. Ja. Aber da werden wir nächste Woche noch mehr darüber erfahren. Bei Salomo müssen wir leider sagen, Alter schützt nicht vor Torheit. Ja. Vielleicht wundern wir uns bei so manchen uns einst geistlichen Vorbildern, auf welche falschen Wege sie in der Corona-Zeit gekommen sind. War das nicht auch Furcht vor einem Reputationsverlust vor weltlicher Obrigkeit? Sie weigerten sich, das Böse zu erkennen und zu benennen. Ja, da könnte man einiges aufzählen. So waren sie auch bereit, Gottesdienste zu schließen oder Kinder mit Masken zu quälen, Alte alleine sterben zu lassen. Auch wenn sie jetzt nicht direkt sich bei anderen Göttern gedient haben, aber ist das Herz von den Geschwistern noch ungeteilt auf den Herrn gerichtet? Schließlich meinten sie ja, der Staat wüsste am besten, was gut für den Menschen sei. Aber weiß das nicht Gott am besten? Die Bibel warnt uns in Johannes 8, Vers 44, dass der, oder bezeichnet dort den Teufel als Vater der Lüge. Wer einer Lüge glaubt, der hat auch die Folgen zu tragen, die die Lüge verursacht. Ja, mit gesundheitlichen Folgen oder wie auch immer, wenn man sich da auf das falsche Spritze gesetzt hat. Ja. Welche Entzweihungen sind in den letzten Jahren auch geschehen? Oder auch, dass Missionare gestorben sind, wie ich kürzlich auch wieder gehört habe, einer, der nicht viel älter ist als ich, plötzlich gestorben, von dem Gegenmissionar. Ja. Solche Nachrichten kriegen wir auch. Ja. Lüge glaubt, nicht mehr Gott vertraut. Wenn wir uns jetzt vielleicht Namen einfallen von Geschwistern, die da falsch gehandelt haben. Aber sollten wir nicht bei denen bleiben, sondern uns selbst auch fragen. Bleiben wir auf Gottes Wegen? Halten wir fest an Gott? Und ich sag mal, taktisch gesehen, politisch gesehen, könnte man den Salomo durchaus für sein Handeln verstehen. Aber es war trotzdem der Irrweg, weil er an Gott vorbeiging. Kommen wir zum vierten, der König Rehabeam. 976 bis 969, dann der Sohn vom König Salomo. Bei ihm wird es deutlich, er hörte auf die falschen Ratgeber. Rehabeam, muss man sagen, er war ein wohlstandsverwöhnter Königssohn. Ein Schnösel vom Salomo. Der kannte nur Wohlstand. Der hätte nie Leid gehabt. Sein Vater war der reichste Mann der damaligen Zeit. Und sein Vater baute sehr viele tolle Bauwerke, wie schon erwähnt. Die Israeliten mussten bei Salomo befristete Frondienste leisten, damit diese ganzen Bauwerke vollendet waren. Aber nun waren ja eigentlich diese prunkvolle gebaut. Jerusalem stand in der völligen Pracht da. Es gab also eigentlich keinen wirklichen Grund, dass Rehabeam weiter solche Frondienste aufrechterhalten musste. Und dann die Ratgeber sagten, sie sprachen zu ihm, wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein dein Leben lang. Also die Israeliten kamen zu Rehabeam bei Antritt seiner Königszeit, seiner Regentschaftszeit und sagten, hör mal zu, mache das anders wie Salomo. Wir können dieses nicht mehr mit, wir machen da nicht mehr mit bei diesen hohen Steuern, bei dieser hohen Belastung. Und wir wissen, was dann folgte. Der klugen Ratgeber seines Vaters, auf die hörte Rehabeam nicht, sondern er hörte auf die Törichten, die sagten, du musst es noch härter machen, noch viel stärker. Und da könnt ihr nachlesen in den Versen. Ja. Rehabeam und seine jungen Ratgeber, die wollten das prasserische Leben weiterführen. Es war gierig nach Macht und Luxus. Ja, aber letztendlich verloren sie beides. Macht hat nur noch über Juda zu regieren und finanziell wurde es auch nur schwieriger. Ja, wir haben auch hier in Deutschland viel Luxus. Wir sind eine verwöhnte Generation. Und die stärksten Verfechter der grünen Politik, ja, sind Großstadtskinder, die keine Ahnung vom Landleben haben. Durch Corona-Verordnung wurden sehr viele Betriebe hohe finanziellen Schaden verursacht. Und wir hatten keinen gesundheitlichen Schutz geboten. Im Gegenteil, wurden bei vielen das natürliche Immunsystem zerstört. Nun werden neue Steuern erfunden, die CO2-Abgabe, die letztendlich eine Luftsteuer ist. Der Osten leidet noch mehr unter dieser Steuer- und Wirtschaftspolitik. So wird unser Land auch immer mehr gespalten in West und Ost. Ja, kann man nachvollziehen. Wohin wird sich das alles noch entwickeln? Wir haben eine törichte Regierung. Sprüche 9, Vers 6 heißt: Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben und geht auf dem Weg der Klugheit. Also, es tut doch so gut, mal auch in die Geschichte hineinzublicken. Wie war es damals? Und irgendwie merkt man, auch in der Gegenwart werden genau die gleichen Fehler getan wie die Vorvorväter, ja? Oder wie jetzt hier zum Beispiel in Israel. Ja? Die gleichen Strukturen. Kommen wir zu dem König Jerobeam. Der stand dann auf und bekam von Gott die 10 Stämme Israels verwiesen. Jawohl, wir wissen von der Bibel her, dass Gott das dem Salomo auch gesagt hat. Wegen deines Ungehorsams werde ich 10 Stämme von dir reißen. Und dann bei seinem Sohn Rehabiam erfüllt sich diese Prophezeiung. Ja. Aber führte auch diese Prophetie irgendwie zu einer Veränderung? Bei Rehabiam keinesfalls. Wusste er davon? Mit Sicherheit. Jerobeam war zur Zeit Salomos da schon auf der Flucht, weil Salomo ihm nach dem Leben trachtete, so beschreibt uns die Bibel. Ja. Also Salomo hatte schon mitgekriegt, dass Jerobeam vielleicht der König vom Nordreich werden könnte. Da floh er nach Ägypten und als Salomo tot war, kam er zurück. Jerobeam wusste, jetzt wie verhält er sich gegenüber Gott? Er wusste, dass er dafür von Gott beauftragt war, eigentlich dieses gerechte Gericht Gottes am Hause Salomos durchzuführen, indem er Regent wurde für die nördlichen 10 Stämme Israels. In 1. Könige 11, Vers 38 heißt es: Wirst du nun gehorchen allem, was ich dir gebieten werde? Das sagte der Prophet, Moment, Ahia zu Jerobeam. Und in meinen Wegen wandeln und tun, was mir gefällt und meine Rechte und Gebote halten, wie mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es David gebaut habe, und will dir Israel geben. Also Jerobeam besaß diese Verheißung Gottes. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass auch Jerobeam Gott nicht gehorsam war. Und er richtete aus politischen Gründen neue Opferdienste ein, sodass die Israeliten nicht mehr nach Jerusalem zum Tempel pilgern sollten. Er sah darin eine Gefahr, dass sein Nordreich Israel sich wieder dem König von Juda zuwenden würde, wenn sie zu den jährlichen Festen nach Jerusalem ziehen würden. Er veränderte die jährlichen Feste. Er machte es anders. Ja? So heißt es in 1. Könige 12, 26 bis 30. Ja? Also, er dachte ja, das Heiligtum ist ja jetzt in Juda, in Jerusalem. Und damit meine Leute es bequemer haben, baue ich Opfer für den Herrn in den verschiedenen Höhen. Das ist sicherlich politisch klug gedacht, aber doch falsch. Das Stierbild, was er zunächst errichten ließ, war nicht bewusst schon ein Bild für Baal, sollte als Baal mit in Verbindung gebracht werden. Aber es konnte so verstanden werden. Auch wenn er zuerst noch meinte, damit dem Gott Israel zu verehren zu können, bereitete er jedoch den Boden für die Öffnung zum Götzendienst und zu weiteren heidnischen Ritualen. Es war uneindeutig, welcher Gott wurde da verehrt. Und er überging das Gebot von der Bibel, ja, von den Gesetzen, du sollst kein Bildnis machen. Er dachte zwar noch dieses hilfreich, um den Gott Israels, Jahwe, zu dienen, aber nachher wurde dann da Baal verehrt. Also so sehen wir, auf diesem politischen Bruch mit Juda kam nun dieser kultische Bruch. Der war keinesfalls von Gott gewollt. Interessanterweise wurde bei Jerobeam doch noch etwas Gutes bei ihm gefunden. Nämlich Gott urteilt dann über ihn in 1. Könige 14, Vers 13, weil der Herr, der Gott Israel, etwas Gutes an ihm gefunden hat im Hause Jerobeams. Also er wurde nicht zu seinen Lebzeiten bestraft, aber seine Kinder dann. Ja. Aber bei Jerobeam sehen wir auch so deutlich genau das Gleiche letztendlich auch wie bei Salomo. Er war nicht mit ganzem Herzen bei Gott geblieben, sondern mit geteilten. Er vertraute nicht Gott, dass Gott auch diese ungünstige Situation, dass der Tempel in Jerusalem war, trotzdem dienen würde, dass sein Volk, dass seine Israeliten, dass das Volk geeint bei ihm bleiben würde. Das vertraute er nicht. Und später wird dieses Verhalten von Jerobeam immer bei den nachfolgenden König als negatives Beispiel erwähnt, dass sie auch blieben in den Sünden von Jerobeam. Wird immer wieder wiederholt. Dieses führte zur Sünde Jerobeams. Und die ganzen nachfolgenden Könige des Nordreichs wurden daran gemessen. Kommen wir jetzt zum letzten König und dann komme ich auch zum Schluss. Sehen wir noch, überspringe ich ein paar Generationen. 918 bis 897 vor Christus war der König Ahab dran, aus einem anderen Geschlecht, im Nordreich. In 1. König 16, Vers 33 heißt das, und dieser Ahab machte ein Bild der Aschera, so dass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israel, zu erzürnen, als alle Könige von Israel. Also alle Könige, die vor ihm waren, übertraf dieser König Ahab noch im Götzendienst. Und dann sehen wir, dass in dieser Zeit der Prophet Elia auftrat und dann später Elisa, die den Ahab wieder versuchen, auf den rechten Weg zu bringen. In dieser Zeit war der Götzendienst in Israel so weit fortgeschritten, dass auch die Männer Gottes verfolgt wurden. Isabel, seine Frau, die ließ ja alle Propheten töten, die sie finden konnte. Und so hatte Obadja 100 Propheten versteckt in Höhlen. Also zu dieser Zeit Ahabs gab es keine Toleranz mehr. Da mussten die Israeliten den Aschera dienen. Da wurde es nicht mehr zugelassen, dass das einfache Volk dem Gott Israels diente. Merken wir, wie das von Generation zu Generation immer weiter abwärts ging? Trotzdem schickte Gott immer die Propheten, die den Widerspruch aufdecken sollten. In dieser Zeit war es gefährlich, an den lebendigen Gott Israel zu glauben. Ja. So möchte ich auch damit zum Schluss kommen. Merken wir, wie dekadent sich das geistliche Leben in Israel im Laufe der Zeit entwickelte. Aber Gott schickte immer wieder Propheten, um zur Umkehr zu rufen. Selbst der Ahab bekam die Chance zur Umkehr. Ja, das wäre nochmal interessant, aber das kann ich heute nicht mehr ausführen. Ne? Wir leben auch in einer Zeit, in der unsere Regierung anderen Göttern dient. Anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Ja? Nicht so wie damals, aber eben viel moderner. Wir sollen jedoch Salz und Licht sein. Wir sollen die Regierenden auch ermahnen, dass sie sich für Gerechtigkeit einsetzen, dass die Sünde nicht für gut heißen dürfen und Gutes nicht als böse brandmarken. Das ist durchaus auch die Aufgabe von uns Gläubigen. Denn wer kennt denn den biblischen Maßstab? Die Regierenden kennen den doch nicht mehr. Frag mal irgendeinen Politiker, wer hat denn von denen eine Bibel gelesen? Früher gab es durchaus noch mehr wahrscheinlich, ja, die Bibel kannten. Und kommen wir wieder zu diesem Spruch von dem, Heise zurück. Wenn die Gemeinde Jesus sich aus dem Diskurs entzieht, versündet sie sich und verliert ihre Zeugniskraft. Die Bibel entschuldigt nicht eine Passivität. Ich als kleiner Mann kann ja eh nichts ausrichten. Ja, was warten wir ab und gucken zu? Nein, Gott beauftragt immer wieder Männer Gottes, um auch die Regierenden auf deren Sünden hinzuweisen. Ja, wenn du denkst, du hast nicht den Ruf, so ein Mann Gottes zu sein, du seist ja außerdem kein Priester, wie das im Alten Testament, dann möchte ich nur sagen, du irrst dich. Was sagt 1. Petrus 2, Vers 9? Ihr, meint Petrus uns, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltat dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Verhalten wir uns wie königliche Priester oder wie Sklaven dieser Welt, die ihren Mund zumachen? Ich wünsche uns, dass wir auch so wie ein Heise in der DDR-Zeit, dass wenn wir in unserem Umfeld Unrecht mitkriegen, Unrecht erleben, auch an dem Platz, an dem Gott uns stellt, ja, dass wir da den Mut haben, die Stimme zu erheben. Gott regiert, aber er will auch uns gebrauchen. Denn Gott ist auch ein Gott der Barmherzigkeit. Und das bedeutet, dass auch die da oben oder im Rathaus oder wo auch immer, dass auch diese Menschen den lebendigen Gott kennenlernen müssen. Und vielleicht gibt es ja auch unter diesen den einen oder anderen, der zur Umkehr kommt. Also das wünsche ich uns, dass wir auch diese Sicht haben, dass wir auch für Leute beten, die sinnvolle Entscheidungen treffen, dass wir ihnen den Rücken stärken und dass wir beten, dass auch diejenigen, die Macht haben, dass sie irgendwie auch mit Menschen in Kontakt kommen, die ihnen die Wahrheit sagen und die ihnen Recht und Unrecht nach der Bibel offenlegen. Ja, es kostet manchmal was. Selbst der große Prophet Elia hatte Angst und floh. Trotzdem gebrauchte Gott diesen Elia, dass er dann, als es dran war, auch das sagte, was er sagen war. Das wünsche ich uns, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Es ist alles vorbei. Natürlich wissen wir nicht, wie die Wahlen ausgehen. Aber dass wir Gott vertrauen. Gott hat uns jetzt nun mal in dieser Zeit, wir leben jetzt nicht zur Zeit des Königs Ahab, sondern jetzt unter einem Herrn Scholz. Gott hat uns hier hineingestellt, um uns auch hier ein Licht und Zeugnis zu sein. Ja, lasst uns als zeugenhaft in dieser Welt leben. Das wünsche ich uns, auch gerade jetzt in dieser Zeit. Wir können doch Hoffnung weitergeben. Und wenn Gott die ganzen Jahre über mit den Königen Israel gnädig war und immer wieder sie zur Umkehr aufrief, wie viel mehr auch heute gilt das Angebot auch noch für verwirrte Politiker, die auf dem falschen Weg sind. Aber entscheidend ist nicht, wie die Leute reagieren auf das, was wir sagen, sondern dass wir für Gottes Sache eintreten. Die Reaktion können wir nicht beeinflussen, der anderen. Ne? Das ist deren Entscheidung, das ist deren Verantwortung. Aber Gott möchte, dass wir auch als Menschen unsere Verantwortung und als Christen besonders unsere Verantwortung wahrnehmen, für die Obrigkeit einsetzen, für sie beten und überlegen, wo haben wir was zu sagen und wo sollen wir uns einsetzen. Gott regiert, aber möchte mit uns regieren, denn wir sind ja auch aus dem königlichen Priestergeschlecht. Amen.